Das Land redet seit Tagen über die gestiegene Jugendkriminalität. Der Anlass sind Fälle wie der einer 12-Jährigen, die von mehreren Teenagern sexuell belästigt und vergewaltigt wurde. Oder der einer Gruppe von Jugendlichen, die erst am Sonntag einen 21-jährigen Mann vor einem Eisgeschäft in Wien mit einem Messer niedergestochen hat. Nur einen Tag später wurde am gleichen Ort in Wien Favoriten erneut ein 20-Jähriger mit einem Messer attackiert. Es macht den Eindruck, ein Teil der Jugend von heute wird immer brutaler. Die Politik reagiert nun mit Law-and-Order-Vorschlägen. Die ÖVP fordert unter anderem eine Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahren. Außerdem sprach sich Innenminister Kahner für ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum aus. Doch kann man mit diesen Maßnahmen das Problem, also die Wurzel der Straftaten von Jugendlichen, wirklich beheben? Experten sind da ja eher skeptisch.
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Eva Winreuter und wir begeben uns in dieser Podcast-Folge auf Ursachenforschung. Wann werden Jugendliche eigentlich kriminell? Was ist der Auslöser für ihre Gewalt? Und wie weit spielt da auch der kulturelle Hintergrund eine Rolle? Das bespreche ich heute mit meinem Studiogast Thomas Maracek vom Bewährungshilfeverein Neustadt. Der Verein hilft auch straffällig gewordenen Jugendlichen wieder in ein anständiges Leben zurück. Doch bevor wir uns diesen Fragen widmen, hören wir eine kurze Werbung.
Während Sie Ihre Zeit in diesen Podcast investieren, investieren wir unsere in Ihr Vermögen. Denn Ihre Zeit ist uns Gold wert. Vergolden Sie Ihre Zeit mit Shellhammer Capital, der stärksten Privatbank Österreichs. Alle Infos zum Zeitvergolden finden Sie auf www.shellhammercapital.at.
Hallo, Herr Maracek.
Hallo, guten Morgen.
Herr Maracek, die Kriminalitätsstatistik zeigt, dass die Zahl der Anzeigen gegen Jugendlichen deutlich zugenommen haben. Zum Teil haben sie sich verdoppelt. Merken Sie in Ihrer Arbeit auch, dass Jugendliche immer krimineller werden?
Der Anteil an den Jugendlichen, der bleibt recht konstant. Also rund ein Drittel unserer Klientinnen und Klienten in der Bewährungshilfe sind Jugendliche oder junge Erwachsene, also unter 21. Und das ist über die letzten Jahre recht konstant. Es ist richtig, dass es einen Anstieg gibt bei der Anzahl an Tatverdächtigen. Allerdings muss man da auch genau hinschauen, denn dafür gibt es mehrere Gründe. Und dieser Anstieg ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass es mehr Kriminalität gibt. Da gibt es auch andere Gründe, die da ausschlaggebend sind. So wurde zum Beispiel 2018 die Zählweise geändert. Das hat schon einmal zu einem Anstieg geführt. Wir wissen auch, dass in den letzten Jahren die Anzeigebereitschaft gestiegen ist. Da gibt es unterschiedliche Studien aus den Niederlanden, aus Großbritannien, auch aus Deutschland. Und die besagen, dass heutzutage ein Delikt eher angezeigt wird, als das früher der Fall war. Das führt natürlich auch dazu, dass es mehr Tatverdächtige gibt, weil es diese Anzeigen gibt. Und die Gründe dafür sind auch vielfältig. Ein Grund, der uns auch immer wieder begegnet, ist, dass heutzutage gerade Kinder und Jugendliche viel teurere Wertgegenstände besitzen. Denken Sie nur an Mobiltelefone. Und wenn es da zum Beispiel zu einer Sachbeschädigung kommt oder zu einem Diebstahl kommt, dann wird das natürlich angezeigt.
Also das Handy hat sozusagen die Kriminalität gehoben, wenn man das jetzt sehr salopp formuliert.
Kann man so sagen, und nicht nur in dem Zusammenhang, sondern auch was die sozialen Medien angeht. Es gibt ja durchaus auch Delikte, die sozusagen über die sozialen Medien dann begangen werden, wenn man das so sagen kann. Einerseits Drohungen, also wenn man jetzt über irgendeinen Messenger-Dienst eine Drohung ausstößt, ist das natürlich dann sofort auch einmal sozusagen schriftlich festgehalten und kann zur Anzeige gebracht werden. Auf der anderen Seite ganz stark, wenn es um diese Darstellungen von Missbrauchsbildern gibt, also was früher Kinderpornografie geheißen hat. Da ist es so, dass ja die Hälfte aller Tatverdächtigen selbst minderjährig sind. Und zwar nicht, weil das pädophile Sexualstraftäterinnen und Sexualstraftäter wären, sondern weil die sich einfach gegenseitig explizite Bilder zuschicken oder Bilder zuschicken von anderen Minderjährigen. Und so machen die sich auch gegen diesen Paragraph 207a strafbar.
Jetzt reden wir natürlich in den vergangenen Tagen, was zu den vergangenen Wochen, das waren natürlich jetzt nicht Missbrauchsdarstellungen, sondern es gab ganz tragische Fälle, Massenvergewaltigungen, Messerstechereien. Und das ist vor allem in Gruppen passiert. Sind diese Jugendbanden neu für Sie?
Also es ist sehr häufig so, dass Jugendliche Delikte in Gruppen begehen. Da kommt dann auch noch der Gruppenzwang dazu oder diese Dynamik in der Gruppe hinzu. Das ist kein neues Phänomen, aber ja, jetzt gibt es eine Häufung und jetzt gibt es offensichtlich eine Häufung an bestimmten Orten. Und darüber diskutiert man jetzt auch. Und ich halte es auch für wichtig, dass man auf diese Häufungen und auf diese sozusagen problematischen Gruppen und auf diese problematischen Orte entsprechende Reaktionen findet und da auch entsprechend einwirkt, um das sozusagen hintanzuhalten. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, man muss unterscheiden. Wenn man sich das große Bild ansieht, sehen wir, dass die Verurteilungen bei Jugendlichen rückläufig sind, auch bei Gewaltdelikten, also auch bei Delikten gegen Leib und Leben. Also auf der Verurteilungsseite gibt es da eigentlich einen Rückgang, der über die letzten 10 Jahre auch hinweggeht. Also wir sind da eigentlich an einem sehr tiefen Stand an Verurteilungen angelangt.
Das heißt, Sie sagen, eigentlich sind Jugendliche weniger gewalttätig. Wir haben jetzt nur sozusagen gerade eine Häufung an Verbrechen, die in letzter Zeit öffentlich worden sind.
Ja, also diese Verbrechen, die jetzt stark thematisiert werden, die emotionalisieren natürlich total stark. Und ich glaube, es ist auch zu Recht der Fall, dass man darüber diskutiert. Denn das lässt ja niemanden unberührt, wenn einerseits Kinder zu Opfern werden, aber auch wenn die Täter selbst Kinder sind. Dennoch wissen wir, dass bei den Jugendlichen, bei denen die schon strafmündig sind, die Verurteilungen rückläufig sind, auch wenn es um Delikte gegen Leib und Leben geht. Also auch bei Körperverletzungen sind die Verurteilungen rückläufig in den vergangenen 10 Jahren.
Ihre Arbeit setzt ja dann an, wenn sie schon verurteilt sind. Wenn man jetzt sagt Rehabilitation, wie schwierig ist es denn, Jugendliche aus solchen Jugendgruppen zu lösen? Weil das wird wahrscheinlich ein riesiges Thema sein.
Natürlich ist das ein großes Thema und natürlich darf man sich nicht vorstellen, dass das von einem Tag auf den anderen gelingt. Deswegen ist die Bewährungshilfe auch immer als ein langfristiger Prozess angelegt. In der Regel sind wir mit unseren Klienten 3 Jahre, manchmal auch 5 Jahre zusammen, arbeiten mit ihnen genau an diesen Problemfeldern, die sie haben. Also diese Loslösungsprozesse, die dauern lang und die passieren auch nicht linear. Da gibt es auch immer wieder Brüche, da gibt es Loyalitätskonflikte bei den Jugendlichen und darüber muss man sprechen und damit muss man einfach arbeiten. Wir haben da so 2 Komponenten, wenn ich das einmal vereinfacht sage, an denen wir arbeiten. Das eine ist die Unterstützung. Also wir versuchen, unsere Klienten dabei zu unterstützen, ein straffreies Leben zu führen. Wir versuchen, sie bei der Existenzsicherung zu unterstützen, bei einer geregelten Tagesstruktur, bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, bei der Suche nach einer Arbeitsstelle. Das ist so diese unterstützende Komponente. Auf der anderen Seite gibt es auch eine konfrontative Komponente, wo man ganz intensiv am zugrunde liegenden Delikt arbeitet. Was ist da passiert? Wie war da die Situation davor, danach? Wie hat man sich dabei auch gefühlt? Man versucht da herauszuarbeiten, welches Bedürfnis eigentlich durch diese Straftat versucht wurde zu erfüllen. Und gleichzeitig versucht man Handlungsalternativen zu erarbeiten mit diesen Jugendlichen. Und das ist natürlich nichts, das von heute auf morgen passiert. Gerade wenn es sich auch um Delikte handelt, die in einer Gruppe begangen werden.
Was sind denn die Ursachen, dass Jugendliche gewalttätig werden?
Also die Ursachen sind sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, was wir aus unserer Erfahrung wissen, ist, dass sehr viele Jugendliche, die Straftaten begehen, zuvor selbst schon auch Opfer von Straftaten geworden sind. Gerade diejenigen, die gewalttätig sind, die haben Gewalt als vermeintliche Lösungsstrategie vorgelebt bekommen. Zum Beispiel in ihrer Familie oder in ihrem sozialen Umfeld. Also das ist etwas, das sehr, sehr viele miteinander verbindet. Und dann, ja, gibt es natürlich vielfältige Problemlagen. Oft ist es so, dass diese Jugendlichen keine erwachsenen Bezugspersonen haben, die ihnen ein positives und ein gutes Vorbild sind. Sehr häufig gibt es ein ganz unstrukturiertes Freizeitverhalten, keine Ausbildungsstelle, keinen Arbeitsplatz. Also das ist so diese Gemengelage, in der sich diese Jugendlichen befinden. Und da kann man dann in der Bewährungshilfe oder mit anderen sozialpädagogischen Angeboten ansetzen und die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ein straffreies Leben zu führen.
Wie weit spielt denn fehlende Integration in diese Gewaltursachen mit rein?
Ja, ich glaube schon, dass es auch für Jugendliche sowie für jeden Menschen wichtig ist, dass er sich in einer Gruppe akzeptiert und angenommen fühlt. Und wenn er das nicht tut, wird er entsprechend darauf reagieren. Und das kann manchmal natürlich auch in Straftaten resultieren. Also ich glaube, Integrationsbemühungen sind ganz wichtig und sind auch kriminalitätspräventiv.
Und wie schaut's dann, das ist immer dieses toxische Männerbild oder halt falsches Bild von einer Gesellschaft. Wie weit spielt denn das rein?
Natürlich spielen Geschlechterrollen mit eine Rolle, gerade wenn es um Gewalt geht, gerade wenn es um Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht. Ich glaube nur, dass wir es uns nicht so einfach machen dürften, da jetzt dann anzusetzen und zu sagen, das ist ein importiertes Problem, das ist ein Problem, das es in unserer Gesellschaft gibt, das es mit patriarchalen Strukturen gibt. Und ich glaube, dass da die Antwort nur sein kann, dass man möglichst früh ansetzen muss, hier ein Bewusstsein zu schaffen, dass man schon in Schulen, vielleicht noch früher, auch mit den Buben entsprechend arbeitet, um auch diese Rollenidentität zu hinterfragen.
Weil Sie gerade sagen, man muss schon früh ansetzen. Was brauchen Jugendliche, um nicht kriminell zu werden? Was ist eigentlich die sinnvollste Maßnahme?
Also wie Sie schon sagen, Prävention ist da das Um und Auf, denn wir als Gesellschaft müssen ja ein Interesse haben, dass diese Straftaten überhaupt nie passieren. Und ich glaube, dass man da auch nicht früh genug anfangen kann. Ich glaube, dass es da wichtig ist, in die Schulsozialarbeit zu investieren. Also da auch mehr präventive Angebote im Zuge der Schulsozialarbeit zu schaffen. Was ich in letzter Zeit auch immer wieder höre, sind die Forderungen nach einem flächendeckenden Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also dass es hier auch Angebote gibt, dass es hier auch Therapieangebote gibt für Kinder und Jugendliche, die jetzt Probleme haben, die vielleicht psychische Erkrankungen haben. Daran mangelt es. Also ich glaube, man muss einfach möglichst früh anfangen. Ja, da sind auch sozialpolitische Maßnahmen notwendig, nicht nur kriminalpolitische. Also ich glaube, da gibt es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das dabei hilft, dass Jugendliche eben nicht straffällig werden. Ganz wichtig ist natürlich das soziale Umfeld, eine gute Familiensituation. Das sind Dinge, die ganz klar präventiv wirken.
Da sehen wir aber dann oft bei Jugendlichen, die ja ausgerechnet nicht vom Staat sozusagen an der Hand genommen werden, weil halt viele davon Fluchthintergrund haben. Das heißt, wir haben da viele Menschen, die noch nicht einmal einen aufrechten Aufenthaltsstatus haben.
Ja, das ist dann natürlich auch eine Problematik. Und wenn sie dann straffällig werden, sind das natürlich dann auch Punkte, wo wir in der Bewährungshilfe ansetzen können und ansetzen müssen. Ich glaube, da müssen auch soziale Organisationen innovativ sein, sozialarbeiterisch innovativ sein. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Pilotprojekt, so ein Buddy-Projekt, wo wir schauen, dass wir mit Personen, die aus dieser Community kommen, gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten arbeiten. Das ist ganz wichtig, wenn es da auch positive Beispiele gibt und Bezugspersonen gibt, die aus einer bestimmten Community kommen, die dann unterstützen, zum Beispiel bei Behördengängen oder die sich dann auch gemeinsame Erfahrungen teilen, wo der eine dann sozusagen vom anderen auch lernen kann und begleitet wird. Ich glaube, da muss man kreativ sein und muss man auch neue Wege gehen und Innovationen beschreiten.
Merken Sie in Ihrer Arbeit eigentlich die unterschiedlichen kulturellen Herkünfte?
Ich glaube, grundsätzlich geht es darum, auf die Bedürfnisse von einem Menschen einzugehen. Und die Bedürfnisse sind sehr oft genau die gleichen. Da spielt dann der kulturelle Hintergrund eine viel geringere Rolle.
Wir zwei sprechen jetzt die ganze Zeit über quasi soziale Maßnahmen. Der Vorschlag der Politik ist im Moment aber eigentlich eine sehr radikale Law and Order, unter anderem das Strafmaß zu senken. Soll man 12-Jährige ins Gefängnis stecken?
Nein. Gefängnisse sind der denkbar schlechteste Ort für Kinder. Was soll ein Kind im Gefängnis denn lernen? Gerade in dem Alter sind ja Menschen in einer Phase, in der sie sich versuchen, in der Gesellschaft zurechtzufinden, ihre Rolle zu lernen, ihre Wirkung auf andere auszutesten sozusagen. Und das kann man ja nur in der Gesellschaft lernen und nicht abgeschottet von der Gesellschaft in einem Gefängnis.
Aber soll man die Strafmündigkeit auf 12 Jahre senken?
Nein, das halte ich für überhaupt keine gute Idee und da herrscht in der Fachwelt auch Einhelligkeit. Also ich kenne jetzt auch keinen Jugendrichter oder keine Jugendrichterin, die das für eine gute Idee befunden hat. In der Sozialarbeit ist man sich da einig, die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, auch Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Kinder- und Jugendpsychiater sind der Meinung, dass das keine gute Idee ist. Was würde das bedeuten, wenn die Strafmündigkeit gesenkt würde? Hätten wir einfach 12-, 13-jährige Kinder in einem Strafverfahren und das Strafverfahren ist eine sehr, sehr förmliche Angelegenheit. Dort ist ja überhaupt nicht im Raum, dass man sich mit den konkreten Lebenssituationen der Kinder auseinandersetzt, mit den Hintergründen der Straftat auseinandersetzt und da Lösungen sucht. Da gibt es einfach andere Mittel und Wege, wie man diese Kinder auch dabei unterstützen kann, ein straffreies Leben zu führen. Und ich glaube, dafür braucht man nicht das Strafrecht.
Und wie schaut es mit dem anderen Vorschlag aus, der derzeit kursiert? Also was halten Sie von einem generellen Messerverbot?
Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die die Polizei beantworten muss. Also ich halte schon für wichtig, dass man dort, wo es bestimmte Probleme mit bestimmten Gruppen gibt, auch an Orten, dass man dort genau hinschaut und dass die Polizei dort auch gute Möglichkeiten hat, einzugreifen. Das halte ich schon für wichtig. Und wenn die Polizei und die Politik findet, dass da ein Verbot von Messern angebracht ist, dann wird das wohl so sein. Also ich kann mir jetzt, also ich persönlich fühle mich nicht sicherer, wenn Menschen mit Messern herumlaufen. Ich glaube, dafür gibt es auch keine Notwendigkeit in unserer Gesellschaft.
Halten generell härtere Strafen Menschen von Straftaten ab?
Nein, also härtere Strafen haben keinen präventiven Charakter. Was vielleicht einen präventiven Charakter hat, ist die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, von der Polizei erwischt zu werden. Aber die Strafdrohung selbst, die hat keinen präventiven Charakter. Und gerade wenn wir über Jugendliche sprechen, die planen meistens ihre Handlungen nicht von langer Hand und die bedenken die Konsequenzen nicht. Gerade wenn sie jetzt doch in einer Gruppe eine Straftat begehen, dann gibt es eine Gruppendynamik und vor einer Rauferei überlegt sich jetzt niemand, wie hoch die Strafdrohung für Körperverletzung ist.
Gut, danke sehr.
Danke auch.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Das war der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.